Druck arbeiten wir
am besten. Ich lasse jetzt mal laufen.
Sehr gut.
Also ich würde damit anfangen, und zwar geht es ja oft um soziale Medien, also dafür setzt du dich ja ein, wie die Jüngeren das so benutzen und so, in welchem Rahmen das auch ist. Und ich wollte halt sagen, dass viele Eltern da so misstrauisch sind, sich immer so Sorgen machen um die Kinder, nicht wissen, wie sie damit umgehen. Und es ist ja auch in einem gewissen Punkt auch so gefährlich für die Kinder und kann auch auf die Gesundheit auch schlecht beeinflusst werden. Und ich würde gerne hören, was du dazu sagst, weil du willst ja auch jüngere Menschen motivieren, soziale Medien richtig einzusetzen. Genau.
Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass unsere Eltern, also zumindest bei meinen Eltern ist das so, und ich sehe das auch viel einfach bei älteren Generationen, dass sie überhaupt nicht das Know-how von digitalen Medien oder Social Media oder Instagram oder irgendwas haben, wie wir das haben. Und sie sehen, dass es nicht nur einen guten Einfluss auf unser Leben hat, aber im selben Zuge wissen sie selber überhaupt nicht, was diese Welt eigentlich mit sich bringt und wie man das steuern kann. Und selbst wenn wir im Unterricht, ich weiß nicht, in manchen Schulen gibt es das, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn man da auch Medienkompetenz vermittelt bekommt, kann man zwar die Strukturen vielleicht verstehen oder man lernt, wie Word funktioniert oder PowerPoint oder Excel grundsätzlich, aber man bekommt gar nicht erklärt, wie dieser Algorithmus eigentlich funktioniert von Instagram. Also wenn ich in einer schlechten Phase bin und ich schaue mir ein negatives Video an, dann pusht der Algorithmus grundsätzlich einfach diese negativen Videos und ich bekomme nur noch davon angezeigt. Man kann das einstellen, aber das muss man eben lernen und vermittelt bekommen. Und ich glaube, unseren Eltern würde es ganz gut tun, wenn die auch mal eine Fortbildung machen würden, um eine Medienkompetenz zu haben, um wirklich auch auf uns eingehen zu können, weil die können einfach mit vielem nicht relaten und auch nicht verstehen, dass viel von unserem sozialen Netzwerk in der digitalen Welt stattfindet, weil sie selber nicht damit groß geworden sind. Und ich glaube, dass einfach die älteren Generationen oder ältere Leute grundsätzlich da eine Offenheit haben müssen, da sozusagen auf unsere Ebene zu kommen, das zu verstehen und uns dann auch die richtigen Grenzen geben können. Weil häufig ist es eben so, man ist 4, 5, 6, 7 Jahre alt und man bekommt sein erstes Handy. Also man hat Kontakt zum ersten Handy. Und 7-8-Jährige können teilweise auch schon Instagram nutzen und es gibt keine Einschränkung. Also du kannst alles konsumieren. Wir haben bei Filmen, haben wir auch. Es gibt ab 6, ab 12, ab 16, ab 18. Diese Einschränkungen haben wir nicht in der digitalen Welt. Und ich glaube, es wäre gesund, sowas zu haben oder da zumindest irgendwie Sperren einzubauen, damit wir nicht mit Sachen konfrontiert werden, die uns vielleicht langfristig auch negativ bringen. So, kurzes Statement dazu.
Hast du eine Frage?
Bei dir, du setzt dich auch viel für deinen Glauben ein, du hast deine eigene Gemeinde gegründet, du bist einfach aufgrund deiner eigenen Vergangenheit auch sehr stark gläubig. Jetzt ist eine sehr interessante Frage aufgekommen, und zwar, inwieweit glaubst du, dass die sozialen Medien, diese Entwicklung, die es da gab, auch mit dem Glauben vereinbar ist? Also was wäre quasi von der Glaubensseite her deine Beurteilung dieser sozialen Medien, wie damit umzugehen wäre?
Ich glaube, dass Social Media nicht gegen den Glaube spricht. Also nur weil ich gläubig bin, bedeutet das nicht, dass ich kein Social Media nutzen kann. Die Frage wird mir auch immer wieder gestellt, oh, wie kannst du Miss Germany sein und gleichzeitig Christin? Ich sage, kommt immer darauf an, wie nehmen wir die Sache. Also ich bin natürlich jetzt auch im neuen Konzept von Miss Germany geworden und nicht mehr als Schönheitskönigin. Und die Frage ist natürlich auch, wie nutzen wir Social Media? Also verbreiten wir dadurch Hass und Hetze und kommentieren negative Sachen und geben einfach sozusagen dem Bösen oder dem Negativen viel Raum? Oder benutzen wir es, um andere Menschen zu ermutigen, über wichtige Thematiken zu sprechen, uns fortzubilden? Und ich glaube, dass das super positiv eingenutzt werden kann, weil auch viel über Jesus und Glaube und Kirche gesprochen wird oder gesprochen werden kann. Man kann auch Bilder zeigen, wie Kirche vielleicht wirklich aussieht. Das nehme ich mir immer so ein bisschen zu Herzen, weil Kirche oft so einen alten Beigeschmack hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich erlebe viele junge Leute, die sagen, ja, Kirche ist alt und grau und langweilig, muss lange sitzen, es wird nur Orgelmusik gespielt. Hey, und ich kann das auch voll verstehen. Aber Kirche ist so viel mehr. Also es gibt ganz, ganz viel bunte und multikulturelle und laute Kirche, wo man sich total gestalten und ausleben kann. Und das kann man natürlich auch bei Social Media zeigen und erreicht dadurch ein viel größeres Spektrum an Menschen, als man sonst erreichen würde, nur über die Mundpropaganda. Genau, und deswegen finde ich es eigentlich Super geil, weil man nochmal neue Sprachrohr bekommt, auch für Jesus und die Message. Und das aber auf eine richtige Art und Weise einfach zeitgemäß vermitteln kann. Deswegen glaube ich, super vereinbar. Ich glaube, Jesus hätte das bestimmt auch genutzt, wenn es das damals schon gegeben hätte und da einfach Gutes mitgemacht.
Ja. Genau, dann wollte ich nochmal fragen, du hast ja mit einem jungen Alter so viel jetzt erreicht und ich wollte wissen, was hat dich so inspiriert dazu? Du warst ja noch jung und du arbeitest ja auch gerne mit jüngeren Leuten und deswegen hast du auch deine Gemeinde gegründet. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich so inspiriert und wer hat dich am meisten dabei unterstützt?
Das ist ein Prozess gewesen. Also ich glaube, es wäre eine Lüge zu sagen, dass man einfach von heute auf morgen alles rocken kann, sondern das ist Stück für Stück gekommen und manche Sachen sind einfach mir zugefallen oder haben erst im Nachhinein Sinn gemacht. Ich habe auch erst eine Ausbildung gemacht, bevor ich wusste, dass ich studieren will. Und ich war auch erst in einem ganz anderen Freundeskreis, der mir nicht so gut getan hat, bis ich begriffen habe, dass ich eigentlich nach mehr suche und dann gefördert worden bin. Also das ist echt ein Prozess gewesen. Und ich glaube, mein erster Schritt in die Jugendarbeit war, als ich echt richtig, richtig unten war. Also ich war echt richtig fertig. Falsche Freunde, war in einer ganz schwierigen Beziehung, habe fast jeden Abend geweint, hatte überhaupt keine Beziehung zu meinen Eltern auch, habe mich so ein bisschen von denen abgekapselt und habe dann irgendwann einen Break gemacht und habe dann gesagt, okay, Kira, das kann nicht so weitergehen, dir geht's überhaupt nicht gut. Da war ich 16, habe dann meine Ausbildung angefangen, ich habe Realschule gemacht, Ausbildung angefangen und war ziemlich alleine und bin dann in eine Jugendarbeit gekommen, in eine christliche Jugendarbeit.
Ich bin was für eine Ausbildung, wenn ich fragen darf?
Gestalterin für visuelles Marketing. Mhm. Das ist so die Konzeption von Kaufhäusern, Produktplatzierung im Online-Bereich oder im Kaufhaus. Also alles, was irgendwie nett aussieht im Online-Store oder auch im echten Leben. Das ist so ein bisschen der Job von einem Gestalter oder einer Gestalterin. Genau, und ich habe dann bin dann mitgegangen auf eine christliche Jugendfreizeit. Das war auch so mein erster Kontakt zur Kirche. Und habe einfach gemerkt, wie anders Jugendarbeit sein kann. Habe dann einen Mentor bekommen, der hat mich gefördert und hat einfach mir voll viel Raum gegeben, dass ich Projekte machen kann. Ich habe das ganze Gemeindehaus gestrichen. Wir haben da Motto-Partys geschmissen und für 150 Teens gekocht und Theaterstücke einstudiert und echt da die Bude abgerissen. Aber auf so eine ganz andere Art und Weise als davor. Und ich habe gemerkt, wie ich mich Stück für Stück ins Positive verändert habe und auch wie mein Herz sich verändert hat und dachte dann, hey, man kann echt Einfluss nehmen auf das Leben von jemand anderem. Und ich habe dieses Geschenk bekommen, ich möchte das gerne zurückgeben. Und ich habe dann so Step für Step eben kleine Schritte. Ich habe erst einen ganz kleinen Jugendkreis geleitet, also mit Kids noch. Und dann bin ich älter geworden, habe auch einen älteren Jugendkreis geleitet, meine erste Freizeit gemacht. Dann war ich ehrenamtlich noch in ein paar anderen Projekten mit drin. Dann wurde ich angefragt für die Gemeindegründung. Dann habe ich angefangen, Religions- und Gemeindepädagogik zu studieren, um das zu arbeiten, was ich davor eben ehrenamtlich gemacht habe oder in der Gründung gemacht habe. Und genau, mit Miss Germany sozusagen auch nochmal einfach noch einen Schritt größer. Also es geht wieder um Jugendarbeit, noch breiter gefächert, weil eben Social Media, Digitalisierung, die anderen Generationen da so ein bisschen mit reinkommen. Aber genau, das ist so ein bisschen ein Weg gewesen. Also nicht von heute auf morgen, sondern einfach auch, ich hatte das Gefühl, ist ein bisschen geführt. Viel auch gebetet einfach, dass Gott mir da auch zeigt, in welche Richtung ich gehen soll und dass er Türen öffnet, wo ich hingehen soll. Genau, und heute bin ich hier. Und ich glaube, das ist nicht nur mein eigener Verdienst.
Ja, das freut uns.
Über deinen Glauben hast du dich jetzt zuletzt ja auch dazu entschieden, dass du ein Studium der Religions- und Gemeindepädagogik begonnen hast.
Yes.
Und dich entsprechend ja sicherlich auch noch immer weiter, immer mehr dafür engagieren willst, gerade in deiner eigenen Eastside-Gemeinde. Was sind so die nächsten Ziele, die du damit erreichen willst? Also was ist so das zukünftige Programm, das dir vorschwebt?
Also ich muss euch zwei Sachen sagen, damit ihr das grundsätzlich versteht. Also ich habe die Eastside mitgegründet mit zwei anderen Frauen. Ich bin jetzt nicht mehr im Leitungsteam. Also einfach, weil man kann nicht alles machen. Also ich kann nicht 5 Projekte gleichzeitig machen und noch Jugendbeauftragte mit Gnadau sein und Miss Germany und Gründerin und Studentin. Also es ist nicht alles, es passt nicht alles in eine Schale oder unter einen Hut. Genau, ich bin noch mit den Teens. Ich mache immer wieder Mädelsaktionen, aber ich bin kein fester Bestandteil mehr von dem Eastside-Leitungsteam. Wird immer meine Jugendgemeinde bleiben, aber es gibt noch die anderen beiden Frauen, die sehr kompetent sind, die das weiterführen. Mein Studium pausiere ich aktuell, also weil es nicht kompatibel ist, weil ich als Miss Germany fast jeden Tag unterwegs bin und parallel dazu eben noch mit Gnadau. Und über Gnadau bin ich auch heute bei euch. Das ist so ein großer Dachverband in Deutschland, der ganz viele kirchliche, christliche Einrichtungen hat oder die da drunter laufen. Genau, und da bin ich eben mit Gnadau unterwegs. Genau. Und ich werde vermutlich das Studium zur Religions- und Gemeindepädagogin weitermachen, aber es ist noch nicht ganz in Stein gemeißelt. Es kommt darauf an, was sich einfach im nächsten halben Jahr noch so viele Möglichkeiten eröffnen, ob ich im Bereich Jugendarbeit nochmal in eine andere Richtung gehen kann, nochmal das größer denken, einen größeren Schritt machen oder ob das auch so ein bisschen geführt wird, auch von Gott, ob ich vielleicht wieder zurück an das theologische Seminar gehe. Genau, da bin ich noch gar nicht ganz sicher, aber das bin ich gerade am Prüfen. Ich finde das auch okay, ich finde das wichtig, dass man überlegt, was man macht. Dass man kann auch mal ein, zwei verschiedene Sachen machen und gucken, wo man hinkommt. Ich bin großer Fan davon, Sachen fertig zu machen. Aber ich finde es auch nicht schlimm, mal zu prüfen und auch zu sehen, dass was nicht passt. Und ich finde das ein großes Privileg auch in unserer Zeit, dass es eben nicht den einen Beruf gibt, den man lernen muss, sondern dass man wählen kann. Es kann manchmal auch überfordernd sein, wenn man alles werden kann und dann nicht weiß, was man machen will. Das kann tricky sein. Aber da darf man auch prüfen, gerade wenn man zwischen 16 und 30 ist, ist einfach auch die Zeit dafür zu gucken, wo ist mein Platz. Genau. Und da bin ich auch noch im Prozess, weil ich bin auch erst 21 und noch nicht 35 und bin einfach noch nicht so gesettet und habe viele Möglichkeiten und Wege und habe auch ein klares Ziel vor Augen. Aber wie der Weg konkret aussieht,
das zeigt sich.
Ja. Das zeigt sich.
Genau. So, die letzte Frage ist die Generation Z.
Yes.
Ich würde gerne von dir wissen, was das genau ist für dich, was es für dich bedeutet und ja, wie das so aufgebaut wird, wie du das machst.
Okay, ich versuche es kurz und knackig zu machen. Man kann sehr, sehr ausführlich darüber reden und erklären, wie Leute funktionieren. Ganz kurz zu den Generationen. Es gibt Leute, die sagen, es gibt keine Generation. Ich benutze das Konzept der Generation als Werkzeug. Also, dass immer eine Altersgruppe sozusagen genommen wird, die von bestimmten geschichtlichen und gesellschaftlichen Ereignissen geprägt ist und deswegen häufig ähnlich denkt oder ähnliche Sachen macht oder auch ähnliche Struggles oder Stärken hat. Das ist nicht pauschalisierbar, also nicht jeder aus der Gen Z ist gleich. Ich meine, ihr werdet das merken, ihr sitzt den ganzen Tag mit Leuten aus der Generation zusammen und die sind vermutlich nicht alle gleich wie ihr. Aber es gibt eben sowas wie zum Beispiel eine Affinität über Social Media, also gegenüber Social Media, dass man das einfach feiert und dass man damit groß geworden ist, was Normales. Mhm. Und je nach Prägung, also nach dem, was man eben erlebt hat, geschichtlich oder gesellschaftlich, auch Corona-Pandemie zum Beispiel hat einen großen Einfluss genommen. Wir sehen gerade viel Themen wie Klimakrise oder Russland-Ukraine-Konflikt. Das sind natürlich Sachen, die prägen ein Verständnis von der Welt und die machen einem vielleicht Angst oder andere Sachen bestärken einen und das prägt dann sozusagen eine Generation und je nachdem sagt sie dann zum Beispiel, ich habe nicht mehr so große Lust auf Arbeit oder ich habe andere Ansprüche an Arbeit als Generationen vor 30 Jahren. Ich zähle zu Gen Z oder Wissenschaftler sagen, dass alle zur Gen Z zählen, die so zwischen 1997 und 2012 geboren worden sind. Es gibt Leute, die sagen 95 bis 2010, das ist nie so ganz klar bei den Generationen, aber so ungefähr der Rahmen von 97 bis 2012. Genau, wie konkret wollt ihr das denn? Ich kann euch jetzt erzählen, was sind Merkmale von der Gen Z oder was sind Herausforderungen und Stärken oder reicht euch das?
Also ich weiß nicht.
Ich würde sagen, einer der wichtigsten, interessantesten Aspekte sicherlich daran ist, du sprichst auch viel davon, dass Generationen zusammenarbeiten müssen. Das hast du ja schon am Anfang genannt, dass vor allem auch die Elterngeneration besser in sozialen Medien geschult werden muss. Mhm. Was würdest du sagen, in so einem Konzept wäre der Platz, den die Gen Z einnehmen muss, soll?
Ich glaube, da gibt es nicht die eine ultimative Lösung. Einfach weil eben die Gen Z nicht eine einzige Person ist, sondern weil es viele Individuen sind. Mhm. Aber grundsätzlich hilft es immer, wenn man sich Bedürfnisse oder Merkmale von einer spezifischen Generation anguckt. Und ich habe euch jetzt gerade ein paar Sachen erzählt, die kriegt ihr auch alle mit, prägende Ereignisse, die gerade einfach stattfinden, die aber einfach unsere Art und Weise zu denken und zu arbeiten auch beeinflussen. Nicht bei jedem, aber immer wieder und vor allem die breite Masse. Und ich glaube, dass man sich eben dann damit beschäftigen muss, also die älteren Generationen sich damit beschäftigen muss, okay, was sind denn die Merkmale von der Gen Z? wie können wir auf die eingehen? Also, dass man auch wieder so ein bisschen auf Augenhöhe hat, wenn wir ein gesundes Arbeitsklima wollen zum Beispiel. Wir werden alle mal entweder Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sein, eins von beidem auf jeden Fall. Oder wäre zumindest schön, wenn das alle mal werden. Wenn man da zusammenarbeiten will, weil wir gerade zum Beispiel so viele Generationen wie noch nie auf dem Arbeitsmarkt haben, müssen wir uns verstehen. Und also sagt man ja auch, Hand in Hand arbeiten funktioniert am besten, wenn man weiß, was der Gegenüber braucht. Ich sage es immer, eigentlich ist es ähnlich wie in einer Beziehung. Die wird mit der Zeit besser, wenn wir anfangen, uns zu verstehen und auch offen sind, aufeinander einzugehen. Aber aufeinander eingehen schaffen wir, wenn wir uns verstehen. Heißt also, okay, was sind die Merkmale von der Gen Z? Auch für die Gen Z, okay, warum arbeiten eigentlich die älteren Generationen so, wie sie arbeiten? Wovon ist vielleicht auch der Boomer geprägt? Es gibt immer wieder so Aussagen, okay, Boomer, chill mal, was machst du? Ja, aber wieso sind die denn so? Also das Verstehen. Und ich bin dann zum Beispiel ein ganz, ganz großer Fan von Mentoring-Programmen. Also, dass es nicht dieses Chef und Azubi gibt, sondern natürlich sind sie Chef und Azubi. Und der Chef, der ist auch, oder die Chefin, ist berechtigt Chefin oder Chef, weil sie eine Kompetenz haben und eine Weisheit und eine Reife. Aber eine andere oder neue Generation bringt auch ein anderes Know-how oder eine Vitalität, also eine Lebenskraft mit sich. Ja. Und wenn man in einem Mentoring-Programm ist, wo man miteinander spricht auf Augenhöhe und sich sozusagen einen Raum gibt, Feedback zu geben, voneinander zu lernen, Fragen zu stellen, dann fühlt sich die Gen Z, was ihr Bedürfnis ist, gesehen. Und die ältere Generation, also kommt es darauf an, wenn wir die Gen X nehmen, die sind so zwischen Boomer und Millennials, also die sind so zwischen 50 und 40, das ist so die Sparte von den Leuten, die gerade einfach viel Geschäftsführer sind oder Geschäftsführerin, die gerne Arbeitnehmer haben oder Leute, die für sie arbeiten, die viel leisten, die sozusagen das Unternehmen oder die Arbeitswelt so ein bisschen antreiben. Und das funktioniert eben am besten, wenn die Gen Z sich gesehen fühlt. Und das schafft man dann zum Beispiel durch so ein Mentoring-Programm. Das wäre zum Beispiel eine Idee, wie man das machen könnte, so dieses Brücken bauen. Also ja, aufklären, okay, hey, warum sagen alle, die Gen Z hat keinen Bock auf Arbeit? Und ist das überhaupt so? Oder wollen sie einfach nur anders arbeiten oder gesehen werden bei ihrer Arbeit? Und wieso arbeiten die Boomer oder die aus der Gen X eigentlich so komisch? Oder warum gibt es da so viele Burnouts? Oder warum sind die so ambitioniert? Und was können wir eben machen, um da im Austausch zu sein? Beispielsweise bei einem Mentoring-Programm. Kann man gut machen. Genau. Das wäre jetzt ein Beispiel.
Ja. Danke für das Gespräch, dass du uns die Fragen beantwortet hast.
Ja.
Und ja, danke, dass du da bist.
Super, danke dir. Vincent, drückst du mal an den Knopfstopp? Cool, haben wir auch so ein tolles Interview.